Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Dann herzlich willkommen zur zweiten Folge Wer wir sind. Ich begrüße heute die liebe Lara an meiner Seite. Herzlich willkommen, Lara. Ich freue mich, dass du da bist.
Hi, Sarah.
Dann wollen wir auch gleich mal mit der ersten Frage beginnen. Wer bist du?
Wer ich bin? Ja, ich bin Lara. Ich bin eine Süchtige, die in Genesung lebt. Ein Recovering Addict. Ich bin ein sehr exzessiver Mensch und immer auf der Suche nach Kicks in meinem Leben. Ich bin auch sehr intensiv in dem, was ich tue. Und meine Gefühlswelt sieht genauso aus. Also ich bin halt ein sehr high-suchender Mensch in jeglicher Art und Weise und bin auch prinzipiell oft vom durchschnittlichen Alltag sehr frustriert und deswegen kommt er auch gar nicht für mich in Frage. Also ich würde sagen, dass ich sehr abgefahren lebe oder untypisch. Mhm.
Was heißt denn für dich abgefahren und untypisch?
Abgefahren und untypisch, ja. Untypisch ist, dass ich mich mit 29 nochmal dafür entscheide, zeitgenössischen Tanz zu studieren, wo einem doch ständig eingeredet wird, dass man sowas nur machen kann, wenn man jung ist. Es ist mir aber relativ egal. Das ist sehr untypisch. Das spiegelt sich dann auch in der Ausbildung nieder. Ne? Es gibt ganz viele Leute, die sind dann viel jünger als ich. Also gegen die Popindustrie. Mein Auftreten ist untypisch. Nicht alle Personen laufen irgendwie mit bunten Haaren rum. Mein Job, mit dem ich Geld verdiene, ist untypisch. Ich bin Domina. Da spiegelt sich das auch wieder, dass ich irgendwie, ich brauche was im Alltag, was mich immer wieder in andere Dimensionen treibt. So. Genau. Und die Beziehungsstrukturen, die ich lebe, sind auch untypisch, weil ich keine Monogamie verfolge. Ja, das ist vielleicht erstmal so grob, was abgefahren und untypisch für mich ist.
Was glaubst du, woher kommt dieser Antrieb, ein untypisches Leben führen zu wollen?
Also es gibt da, glaube ich, verschiedene Argumente, also es gibt verschiedene Perspektiven darauf, warum das ein Mensch macht so. Und ich glaube, wir leben heute in einer krass pathologisierten Welt. Also alles ist so, vieles kommt aus so einer Krankheit heraus. Und das ist aber trotzdem eine Perspektive. So ist es einfach, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, die diesen Alltag sehr toxisch gelebt hat. Und das halt kein gutes Vorbild für mich war. Und ich dann auch gleichzeitig halt keine Lust auf diese Gesellschaft hatte. Weil ich mir dachte, ich will nicht so werden wie ihr. Das wäre so die pathologische Form. Dann gäbe es die andere Form, und zwar ist es meine Natur. So, Jung spricht ja immer von so Archetypen, ne? Dann ist es halt meine Natur so. Dann bin ich dieser Archetypus, die Sinnstiftende, die Leidenschaftliche. Genau. Und das andere ist auch, weil es einfach Spaß macht. Weil es einfach Spaß macht, ja.
Du hast gerade gesagt, ich will nicht so werden wie die. Wie ist jemand, der das Gegenteil von dir ist?
Oh, jemand, der das Gegenteil, also der Kontrast zu mir ist? Ja. Okay, also jemand, der Kontrast zu mir ist, ist sehr konservativ und bedient noch Rollenbilder, die schon lange überholt sind. Und stigmatisiert mich und pathologisiert mich in dem, was ich tue. Genau, also ich würde so genau gegen mich würde ich eigentlich so einen sehr strengen, also sehr konservativen Menschen stellen, der sein Häuschen bauen möchte, der eine Familie hat, der Kinder will, für den das gar nicht mal in Frage kommen würde, irgendeine Kunst zu machen mit 29, da ist man schon fertig so. Mhm. Genau, das würde ich so gegen mich stellen. Ja, und auch ja, sehr binär in seiner, in der, in seiner Weltanschauung ist, ne? Mhm. Bei dem gibt es nur gut oder böse, richtig oder falsch. Genau.
Ja. Was gibt es denn in deiner Weltanschauung?
Oh, in meiner Weltanschauung gibt es meine Weltanschauung, die ist ganz subjektiv und subtil. Und dann gibt es Dinge, Bedürfnisse, die uns Menschen alle verbinden. Und dass sie sich aber nur anders äußern. Also so ein Hippie, der wird mich halt vollschwafeln vom Universum. Ein Christlicher, der wird mich vollschwafeln von Gott. Und wieder eine andere, und das könnte auch ich sein, wäre die Individualistin, die sich selbst verwirklichen möchte. Aber letzten Endes stecken da so gleiche Bedürfnisse drunter, ne? Irgendwie Bedürfnis nach Vertrauen und Sicherheit und nach Sinnfindung. Mhm. Genau, diese Bedürfnisse gibt es in meiner Welt. Die äußern sich nur unterschiedlich. Und zwischen dem gibt es halt auch noch, also zwischen diesen Grundbedürfnissen, die wir alle haben, ne? Nach Sicherheit, Vertrauen und Liebe und Geborgenheit, Zuversicht, gibt es dann auch noch das Individuum. Und da ist jeder Mensch, steht da für sich. Mhm. Da steht jeder Mensch ganz alleine für sich. Und das macht die Sache natürlich sehr kompliziert und gleichzeitig aber auch sehr entspannt. So. Mhm.
Was entspannt dich daran?
Dass ich nicht mehr so schnell urteilen muss. Dass ich mich einfach zurücklehnen kann und erstmal zuhören kann. So. Und dass ich mich auch selber nicht mehr so verunsichern lasse von dem, was Menschen sagen. Mhm. Weil mir immer klar ist, so, hey, das ist eine andere Lebensrealität. Mhm. Und wir sind zwar verbunden in unseren Grundbedürfnissen und wir haben natürlich auch eine Struktur, die uns umgibt. Aber letzten Endes sind es deine Worte und deine Geschichte. Mhm. Und das ist schon relativ, also es ist schon super entspannt. Ne? Mhm. Weil früher, also noch nicht vor allzu langer Zeit, hat mich sowas sehr irritiert. Ne?
Ja.
Sei es nur ein Vorschlag oder ein, also ein Rat oder ein Vorschlag oder ein Argument zu dem, was ich sage oder so. Ne? Mhm. Dann habe ich mich sehr schnell irritieren lassen und habe das gerne übernommen für mich.
Wenn andere dir das sozusagen mitgeben wollten.
Genau. Mhm. Und ich spreche da explizit auch von so negativen Dingen, ne? Wenn dann jemand einen kritisiert oder meint, dass das, was man tut, falsch ist, dann habe ich das sehr persönlich genommen und habe mein Gegenüber dabei gar nicht gesehen. So. Mhm. Und heute weiß ich einfach, okay, dieser Mensch spricht aus seiner Perspektive. Mhm. Und ich darf mich erstmal zurücklehnen und gucken, was stimmt davon überein.
Mit deiner Lebensrealität.
Genau, mit meiner Lebensrealität. Und gleichzeitig erspart es mir auch viele Unterhaltungen, weil ich mir denke, nein, mit manchen Lebensrealitäten mag ich einfach gar nicht mehr so. Und da bin ich auch, ich glaube, so ein normal, also so ein, viele würden sagen, ich bin dann oberflächlich, ne? Aber ich finde halt, dass Aussehen, Klamottenstil sehr viel über den Menschen sagen auch. Mhm. Und heute entscheide ich auch einfach danach und denke mir so, nee, ein weißer Mensch mit Dreads, auf den habe ich keinen Bock so. Mhm. Weil ich weiß, was für eine Lebensphilosophie dahinter steckt. Ne? Mhm. Also ich finde, Klamotten sagen da auch sehr viel. Und heute kann ich mich davon distanzieren auch. Mhm. Und ja. Mhm. Und entscheide mich einfach gegen ein paar Lebensrealitäten, weil ich sage so, nö, ist nicht meins. So. Mhm. Ja.
Mhm. Und nun hast du ja selber vorhin schon gesagt, du hast ein sehr untypisches Leben, was du führst. Und hast gleichzeitig gerade angesprochen, die Struktur, in der wir leben. Wie geht's dir denn in dieser Struktur? Oder wie findest du dich auch in dieser Struktur zurecht? Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer leicht ist. Mhm.
Also ich kann dazu nur eine Sache sagen, und zwar, ich lebe in Deutschland und ich hab die Entscheidung. Ne? Ich kann mich jederzeit entscheiden, ob ich es mir schwer oder leicht mache. Mhm. So.
Woran machst du das fest?
Naja, existenzielle Dinge sind ja einfach abgesichert, ne? Ich habe den Luxus, so mich zu entscheiden. Mhm. Genau. Und mag die Struktur noch so schwierig sein, ist es, glaube ich, eine ganz bestimmte Haltung, die ich dazu einnehme, ob sie jetzt schwierig oder nicht schwierig ist, ne?
Ja. Also es ist so deine innere Einstellung, ob ich mir das selber schwierig mache oder nicht.
Genau, ja. ich habe die Möglichkeit. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe das Privileg, weil ich habe die Privilegien nicht, aber ich habe die Möglichkeit zu sagen, mache ich es mir schwer oder mache ich es mir leicht? So. Mhm. Und das bedeutet aber nicht, dass ich es mir manchmal nicht schwer machen darf. Ne? Mhm. Das ist auch okay, aber dann kann ich diese Welle auch einfach für mich reiten. Ich reite die dann einfach nur noch.
Mhm.
Ja.
Also auch diese Struktur gibt auch so ein Stück weit Freiheit.
Mhm.
Ja.
Ja.
Du hast gerade gesagt, natürlich machst du es dir auch in manchen Dingen schwer. Welche sind das?
Also meine Sucht macht es mir manchmal sehr schwer. Genau, was so meine Sucht angeht, habe ich immer wieder so meine Schwierigkeiten. Und was mir auch sehr schwierig noch fällt, ist schlechte Gefühle gut auszuhalten. Ne?
Für dich schlechte Gefühle?
Für mich sind schlechte Gefühle an einem aktuellen Beispiel gleich. Mhm. Ein aktuelles Beispiel ist, ich habe jemanden kennengelernt und wir fanden uns beide von Anfang an sehr interessant und das hat in mir große Minderwertigkeitskomplexe ausgelöst. Und dann war natürlich das High, also auf dem wir halt geschwebt haben, ganz schnell wieder vorbei. Und das Lustige war, ich wusste noch, als dieses High kam, ich so, okay, die Lara, wir kennen uns, wir wissen gerade, an welchem Standpunkt wir sind. Es wird bald ein ganz schön krasses Tief kommen. Und genau, aber das dann auch auszuhalten, so und genau, das ist zum Beispiel für mich schwierig zu akzeptieren, dass wenn ich jemanden sehr interessant finde, dass dann in mir halt ganz viele Minderwertigkeitskomplexe hochkommen. Ne? Mhm. Und ein Gedanke, der mich da beruhigt, ist so, es geht so vielen Menschen genauso wie mir.
Mhm.
Ne? Also, ja, Gefühle sind halt einfach Königsklasse so.
Mhm. Kannst du mir noch mal genauer sagen, was du meinst mit Gefühle sind die Königsklasse?
Also, genau, ich meine auch damit, so negative Gefühle auszuhalten. Und das ist einfach so eine Königsklasse für mich.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Warum sind es die Königsklasse? Weil es letzten Endes das ist, was mich durchs Leben treibt.
So. Nur die negativen Gefühle oder?
Auch die positiven, aber weitaus mehr die negativen Gefühle. Also die meisten Entscheidungen, die ich getroffen habe, habe ich aus so einer krassen Erwartungshaltung oder aus einer Angst heraus getroffen.
Okay.
So, Angst davor, nicht genug zu sein, Angst davor, irgendwie nicht genug Anerkennung zu bekommen, Angst davor, nicht genug Geld zu haben, Angst davor, nicht genug Freunde zu haben, ne? Genau, also ich glaube, ich weiß, dass viele meiner Entscheidungen aus einer Angst heraus passieren oder aus einer Erwartungshaltung heraus.
Mhm.
Und genau. Ja.
Wie haben sich denn am Ende diese Entscheidungen ausgewirkt? Wenn du sagst, ich habe sie aus einer Angst heraus getroffen und war da so getrieben vielleicht auch. Wie haben sich die dann im Nachhinein ausgewirkt?
Gut.
Mhm. Also hatte die Angst irgendwie einen guten Nutzen oder eine gute Funktion,
voll,
dich anzutreiben und irgendwie zu sagen, okay, jetzt bis hierhin und nicht weiter, jetzt muss es anders werden, ist es so?
Ja,
mhm.
Genau. Mhm. Also ich bin auch eher so ein melancholischer Mensch und bin schon eher so ein still-depressiver Mensch.
Mhm.
Und das ist dann klar, dass ich viel aus Angst heraus agiere. Aber ja, klar, also diese Angst hat mich... Also ich kann ja dann immer nur von heute sprechen, ne, und so zurückblickend jetzt schauen und sagen, wow, cool, danke Angst.
Mhm.
So, du hast mich irgendwo hingetrieben und es ist gar nicht so schlecht, was du getan hast.
Mhm.
Also im Gegenteil.
Also es klingt so ein bisschen danach, als würdest du die Angst auch ab und zu willkommen heißen und sagen, okay, dann scheint jetzt irgendwie das für mich ein Wegweiser zu sein, hier eine Entscheidung treffen zu können.
Mhm.
Ja. Du hast gerade gesagt, so ein melancholisch-depressiver Mensch bist du. Wenn ich dich jetzt nicht kenne, woran würde ich das merken?
Ich glaube, das würde man nicht merken, wenn man mich nicht kennt. Ich wirke ja noch mal ganz anders auf Menschen und ich bin sowas Melancholisches oder deswegen nennt sich das auch stilldepressiv. Das ist eine besondere Form der Depression. Das ist, nach außen hin wird es bei mir gar nicht so bemerkbar. Mhm. Also wenn es eine Therapeutin wäre oder jemand, der sich mit Menschenkenntnissen schon mal auseinandergesetzt hat, der würde das eher bei mir merken. Zum Beispiel manchmal, wenn ich so überkritisch bin oder manchmal, wenn ich in eine extreme Anti-Haltung verfalle. Aber prinzipiell wirklich schon eher sehr inspirierend auf meine Mitmenschen und sehr energiegeladen und gut gelaunt, dass wenn genau diese Dinge rauskommen, dann eh erstmal so ein, ach krass, echt? Du hast das Problem, so? Du kämpfst damit oder du bist so und so? Genau, also ich wirke schon eher anders auf meine Mitmenschen.
Wie ist denn das für dich, wenn jemand zu dir sagt, ach krass, du? Wie ist denn das für dich, wenn Leute so reagieren?
Früher war das ganz schlimm, weil ich dann immer gedacht habe, ich muss diese starke, inspirierende Persönlichkeit bleiben. Mhm. Und wenn dann jemand gesagt hat, oh krass, du, dann war ich so, okay, shit. Jetzt, ich muss es jetzt aufrechterhalten, so, ne? Ich muss jetzt weiterhin diese coole Person bleiben, die irgendwie Leute mitzieht ins Boot. Und heute ist es so, dass ich, also ich hatte das jetzt auch vor kurzem, wo ich das wieder hatte, wo ich auch gesagt habe, ey, das darf nebeneinander stehen, so. Ich darf das beides sein, so. Und das gehört genauso zu mir wie das andere, dass ich zum Beispiel unter Menschen total aufblühe und für andere super gut da sein kann. Aber das halt bei mir mir weitaus schwieriger fällt. So, ne? Und wenn ich alleine bin, dann zum Beispiel in der Einsamkeit gut mir zu genügen etc. Genau, und das darf einfach nebeneinander stehen mittlerweile. Aber es hat mich ganz lange richtig krass irritiert auch immer.
Ab wann gab es diesen Punkt, dass du begriffen hast, das darf nebeneinander existieren? Wie bist du zu dieser Erkenntnis für dich gekommen, die ja schon so klingt, als würde dich das erleichtern?
Ja, ich weiß nicht, wann ich zu der Erkenntnis, also wann genau, ich kann jetzt kein Datum nennen oder so, wann genau ich zu der Erkenntnis gekommen bin. Ich glaube, solche Erkenntnisse gab es schon immer wieder in meinem Leben, so ab dem 26., 27. Lebensjahr so. Und manifestieren tut sich das jetzt mit meiner Nüchternheit alles. Genau, weil ich kann viel wissen, wenn ich das ständig mit Drogen wegmache, dann darf sich nichts manifestieren. So, ne? Es bleibt dann immer nur irgendwie hier oben im Kopf und es geht aber nichts über.
Mhm. Ja. Ja, du hattest es vorhin auch schon mal gesagt, die Sucht macht es mir manchmal echt schwer.
Ja.
Inwiefern tut sie das?
Ja, total klar. Und zwar, ich würde mir gern einfach manchmal den Kopf wegbieben. So, ja. Ich würde gern einfach mal nicht nur den Kopf zumachen, sondern mich auch wegbieben einfach. Und Drogen ermöglichen das, also genau, Drogen ermöglichen mir das oder das einem super schnell. Also ich kann sowas gar nicht von Natur aus reproduzieren in dieser Schnelligkeit. Ja. Und das vermisse ich manchmal einfach sehr stark. Aber ich kenne halt die Konsequenzen und weiß, es ist nicht an der Reihe, auch für die nächsten Jahre nicht. Vielleicht irgendwann wieder, dass ich sage, ey yo, ich habe jetzt irgendwie aufgeräumt und ich bin nicht mehr krass abhängig danach. Dann würde ich es nochmal probieren so, und sagen, okay, vielleicht klappt es jetzt nochmal. Aus einer anderen Lebensperspektive. Aber ja, genau, bis dahin ist erstmal so Finger weg.
Mhm. Wann kommt bei dir besonders das Bedürfnis auf, dich wegzubeamen? Mhm. Und wie würdest du dieses Gefühl beschreiben, wenn du weggebeamt bist?
Mhm. Also wann kommt das am meisten auf? Wenn es mir sehr, sehr, sehr gut geht, als zum Beispiel, als ich diesen Menschen kennengelernt habe und dann so verknallt war, dann habe ich total das Bedürfnis, das jetzt nochmal zu exponentieren mit Drogen. Oder wenn ich halt so einfach, wenn ich, also dann, oder halt wirklich, wenn es mir nicht ganz so schlecht geht, aber wenn ich echt so
wenn ich so merke, so, oh, jetzt hast du irgendwie so viel gemacht und getan und irgendwie, jetzt könntest du doch einfach mal kurz abtauchen. Du hast jetzt so viel gemacht die letzte Zeit. Ich hätte jetzt einfach mal Bock, den Kopf auszuschalten und nicht nur auszuschalten, sondern auch einfach wegzubeamen. Ne? Also diesen krassen, genau, da kommen wir über zu, was passiert dann? Alles geht aus. Also es geht einfach alles aus im Kopf.
Mhm. Meinst du damit Gedanken, die du dir so machst?
Genau, Gedanken und egal ob positiv oder negative Gedanken, die sind eigentlich irrelevant. Ich bin dann total im Moment so und bin in dieser Ekstase und auf einmal fügt sich auch alles irgendwie für mich, so vom Gefühl her. Und ich fühle mich ziemlich eins und gelassen. Und ja, aber am besten beschreibt es eigentlich das Gefühl der Ekstase. Dazu kommt ja auch noch Musik. Wenn ich konsumiere, dann konsumiere ich nicht für mich alleine, sondern dann gehe ich in den Club. Mhm. Und ja, und dann spielt da halt Sex und Techno. Mhm. Und ja, ich bin dann halt voll im Jetzt, ne? Mhm. Und da ist nichts mit Abwiegen, Nachdenken. Mhm. Ja, mhm. Und ja, und alles wird so hemmungsloser und tabuloser. Und das vermisse ich manchmal, sich das so. Mhm. Es ist wie so eine Rakete, es ist wie ein Feuerwerk im Körper und im Kopf. Ja, es ist einfach wie ein schönes Feuerwerk. Mhm. Ja.
Ab wann gab es bei dir den Punkt, dass du gesagt hast, okay, jetzt wird es zu viel oder jetzt muss ich das stoppen? Also wie ist bei dir dieser Punkt gekommen und wie hast du das überhaupt auch genannt? Hast du so einen Kontrollverlust oder woran hast du gemerkt, so kann es nicht weitergehen, ich muss es loswerden oder Abstand davon gewinnen? Ich weiß nicht, wie du es bezeichnen würdest.
Ja, es gab zwei Gründe, warum ich aufgehört habe und die hatten nichts mit den Drogen zu tun, erstmal, sondern es war nur einmal mit einem Typen, wo ich es schon wieder verkackt hatte und dann war ich so, Alter, ich habe echt ein Problem mit Beziehungen. So, ich habe ein Problem mit Intimität, mit Menschen. Genau, ich habe ein Problem mit Intimität und ich habe ein Problem mit Beziehungen. Und ich kann dieses Scheißproblem nicht bearbeiten, wenn ich weiter konsumiere. Mhm. Und der zweite Punkt war Tanzen. Da ich ja ein exzessiver Mensch bin, konnte ich dem Tanzen auch nicht hundertprozentig nachgehen, weil natürlich habe ich mich auch in den Drogen total exzessiv verhalten. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will aber tanzen. Ich will Kunst machen. Mhm. Und diese zwei Komponente waren es. Das eine war, ich habe Bock, Kunst zu machen und das auch zu lernen, noch mehr da reinzugehen. Und das andere, ich will es schaffen, intime Beziehungen zu Menschen aufzubauen und nicht weiterhin die einsame Wölfin zu bleiben, die aber gleichzeitig total präsent ist. Mhm. Ne? Also ich war immer da, aber irgendwie auch nicht. Ne? Genau, ja, also ganz viele Leute haben immer gesagt, so, du bist so unnahbar, du bist zwar da, man hat Spaß mit dir und so, aber gleichzeitig bist du so unnahbar und so besetzt immer die ganze Zeit. Genau, und das waren dann die Gründe, wo ich sage, okay, mit Drogen geht das nicht, dann lasse ich das jetzt mal sein.
Wie nah warst du dir denn selbst? Also ich habe ja manchmal das Gefühl, dass Menschen uns gut spiegeln können.
Ja.
Wie nah warst du dir denn selber in diesen Momenten? Also so innerlich.
Mhm. Du hast das Gefühl, dass was?
Dass Menschen uns manchmal gut spiegeln können. Also dass sie uns im Spiegel vorhalten, weil du gerade gesagt hast, dass die Menschen dir gesagt haben, okay, man kann total viel Spaß mit dir haben, aber du bist so unnahbar.
Ja. Wie nah ich mir selbst war. Kommt halt drauf an, ne? Was so meine Intimität und meine Kunst angeht, war ich mir überhaupt nicht nah. Aber was so meine Emanzipation als Frau angeht, war ich mir super nah. Mhm. So. Was mein Durchsetzungsvermögen angeht, was mein Exzess angeht, so mein Spaß zu haben und den Punk zu machen, während alle anderen irgendwie schon sich um ihr Studium kümmern und Kinder kriegen. In der Sache war ich mir total nah. Mhm. So, genau. Aber halt in den anderen Sachen nicht. Ja.
Das, wo eigentlich dein größtes Bedürfnis ja eigentlich drin lag, Beziehungen führen zu können, was sich ja auch angetrieben hat letzten Endes,
ja.
Beziehungen führen zu wollen, auch wenn es jetzt nicht nur eine ist,
ja.
Und gleichzeitig deiner Kunst und dem Tanzen nachzugehen.
Ja, Was hattest du am Anfang gesagt, dass das mein größtes Bedürfnis war?
Mhm.
Nö, es ist einer meiner Bedürfnisse.
Okay.
Aber mir ist es genauso ein Bedürfnis, eine emanzipierte Person zu sein. Mhm. So. Das ist mir ein Riesenbedürfnis. Und darauf bin ich auch unheimlich... Oh Mann, ist das viel Freiheit, die ich dadurch erlebe. Ne? Ja. Also das steht genauso beieinander. Ja. Nur das eine hatte ich halt schon und das andere nicht. Und ich will einfach alles so.
Ja.
Ich will halt immer alles haben, weil es liegt ja auch eine gewisse Selbstoptimierung darunter. Ne? Ein Kumpel hat mal zu mir gesagt, ey, weißt du kannst Beziehungen haben. So, du kannst so viele Beziehungen haben, wie du willst, aber du willst ja nicht.
Mhm.
Und ich war dann aber immer so, ja, weil ich genau, ich will aber nicht irgendeine Beziehung und mich auf irgendwas einlassen, sondern ich will schon eine Beziehung, bei der ich merke, okay, hier ist diese intime Nähe da, die ich wirklich möchte und ich gehe jetzt nicht nur diese Beziehung ein, weil ich Angst davor habe, allein zu bleiben oder weil ich Angst davor habe, finanziell nicht abgesichert zu sein oder weil ich denke, etwas im anderen gefunden zu haben, sondern ich möchte intime Nähe, die wirklich intime Nähe ist, so. Und nicht aus irgendeinem anderen Beweggrund, den ich gerade genannt hatte. Und diese Form der intimen Nähe, die hätte ich ja die ganze Zeit haben können.
Ja.
Aber ich wollte sie nicht. Und ich will sie auch bis heute nicht, weil die kickt mich ja nicht so wie die richtige intime Nähe.
Was heißt für dich die richtige intime Nähe? Woran merkst du die?
Woran merke ich richtige intime Nähe? Ist ein Gefühl. Ist ein Gefühl, das aufkommt.
Kannst du das näher beschreiben? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ist auch immer ein bisschen unterschiedlich gewesen.
Mhm.
Aber ich muss gerade an die Menschen denken, bei denen ich dieses Gefühl hatte, deswegen brauche ich einen Moment. Ich katapultiere mich da gerade so hinein. Was war das bei denen? Also für mich persönlich war intime Nähe immer mit sehr, sehr, sehr ästhetischen Menschen, weil ich selber ein sehr ästhetischer Mensch bin. Genau deswegen habe ich mich immer sehr verbunden zu sehr ästhetischen Menschen gefühlt, zu Menschen, die immer ein bisschen awkward und anders waren. Und es war letzten Endes dann immer ein Gefühl, das überblieb. Umso mehr ich den Menschen kennenlernen durfte und viele von denen durfte ich auf freundschaftlicher Ebene kennenlernen, umso mehr hat sich so ein krass, du verstehst mich und ich verstehe dich.
So ein bisschen wie eine Art Verbundenheit?
Genau.
Mhm.
Weil ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber auch für Menschen in meinem Umfeld, ne? Wir fühlen uns ja oft nicht verstanden oder oft unterhält man sich, hat ein gutes Gespräch miteinander, ne? Aber es bleibt immer alles sehr abstrakt und sehr auf Metaebene. Und dann gibt es aber Menschen, die trifft man und die verstehen einen auf einmal und man versteht sie auch.
Mhm.
Und nicht nur auf irgendeiner abstrakten Ebene.
Mhm.
Ja.
Was glaubst du, woran liegt das, dass wir uns mit bestimmten Menschen einfach nicht verstehen?
Ich glaube, das ist einfach so.
Mhm.
Es gibt einfach, dafür gibt es wieder auch ganz viele Perspektiven. Ne? Nehme ich jetzt die Perspektive eines Naturwissenschaftlers ein, eines Biochemikers, einer Mathematikerin oder einer Sozialpädagogin oder eines Psychoanalytikers. So, der wird mir alle ganz, also die werden mir alle ganz unterschiedliche Beweggründe nennen, warum ich mich mit Menschen verstehe und warum ich mich nicht mit Menschen verstehe und warum ich bei manchen Menschen explodiere und einen Drogenrausch erlebe sozusagen.
Ja.
Genau.
Ja. Und ich bin trotzdem der Meinung, dass es immer irgendwie etwas gibt, was uns mit unseren Mitmenschen verbindet. Du hattest das vorhin nämlich schon mal angesprochen. Wir haben ja eigentlich im Grunde alle dieselben Grundbedürfnisse.
Mhm.
Wie siehst du das? Wenn wir mal genauer hinschauen würden, dass wir vielleicht in jedem Menschen etwas finden würden, wo wir uns verbinden könnten. Vielleicht nicht diese krasse intime Nähe, die du gerade beschrieben hast, aber so eine kleine Verbindung finden könnten.
Ja.
Glaubst du, das ist möglich?
Ja, ja. Klar.
Mhm.
Ja, natürlich. ich denke da nur an meine Suchtgruppe, an meine Selbsthilfegruppe. Ne? Als ich da das erste Mal rein bin, war ich so, fuck, Alter, was sitzen denn hier für Leute drin? Ne? Und dann haben die halt angefangen, über ihre Sucht zu sprechen. Und ich war so, oh mein Gott, ich fühle mich so verbunden zu euch. Mhm. Und da waren echt Leute dabei, mit zu denen würde ich mich nie verbunden fühlen.
Magst du sagen, woran das lag? Also das ist ja häufig so das erste, der erste Eindruck, das, was man sieht.
Woran das lag, da saßen ein paar Skinheads drin auf jeden Fall, denen ich sehr viel Sachsen zugesprochen hätte. Und so war es auch tatsächlich, weil ja Klamotten repräsentieren Menschen. Später aber dann war dann halt ganz klar, okay, wir reden nicht über politische Debatten, aber wir sitzen hier trotzdem im Raum und arbeiten unsere Suchtproblematik auf. Genau. Aber hey, auch in dem Menschen habe ich was gefunden, ne?
Da hat sozusagen in diesem Kontext überwogen, dass ihr eine ähnliche Geschichte habt, als jetzt sozusagen deine politische Einstellung. Die konntest du dann hinten anstellen oder wie hast du das dann in dem Moment für dich gehandelt?
Ja. Also ich war vorher ein sehr radikaler und dogmatischer Mensch in meiner Jugendzeit. Aber heute, ich habe eine höhere Toleranzgrenze einfach, ne? Und deswegen bin ich da weitaus entspannter. Wie habe ich das gehandelt? Ja, also da war es so, dass ich, das hat mein Weltbild zerrüttelt, auf jeden Fall. Das war so mit das erste Mal, wo es so mein Weltbild total zerrüttelt hat. Mhm. Und warum ich dann weiter da geblieben bin, ist auch einfach das Interesse daran, warum der so weiterredet und weil ich damals auch hingehen musste. Also ich musste auch hingehen, um mir einen Scheißschein abzuholen. Mhm. Aber mich hat der Mensch auch weiterhin interessiert. Und heute bin ich da auch viel toleranter. Also genau, ich bin da heute viel entspannter. Nur weil jemand was Rechtsradikales sagt, ist er nicht gleich rechtsradikal für mich. So, ja? Ich wohne in Deutschland, hallo. Also wir sind ja alles, wir sind ja alles kleine Nazi-Köppe, so. Und wenn da jemand gleich was sagt, was irgendwie in die Schiene passt, dann stehe ich nicht auf und schreie, du bist ein Fascho oder so, ne? Mhm. Sondern höre mir den Menschen einfach an und ich habe das genauso in mir drin. Mhm. Und ich bin da einfach viel entspannter und höre erstmal genau hin, bevor ich da irgendwelche Entscheidungen über mein Gegenüber treffe.
Und urteilst sozusagen.
Genau, ja. Mhm.
Wenn ich dir jetzt das erste Mal begegnen würde und dich noch gar nicht kenne, worüber kann ich gut mit dir reden oder wo könnten wir schnell Anknüpfungspunkte finden?
Musik, Tanzen.
Musik ist ja ein großes Feld, auch Tanzen.
Zeitgenössischer Tanz. Mhm. Damit kann man auf jeden Fall bei mir, mit mir sich unterhalten. Musik, genau, also dann auch bestimmte Musikgenres natürlich, steht total auf elektronische Musik, steht total auf G-Hop und Tech House und so Gabba finde ich geil, ich stehe voll auf so Elektropunk, genau, über sowas kann man sich gut mit mir unterhalten. Ich habe gerade gar nicht so das Bedürfnis, mit Leuten zu reden, die ich nicht kenne. Ich glaube, das ist gerade eher, also heute hat erst jemand mit mir gesprochen, eine Person, die ich nicht kannte, nur so flüchtig. Und ich habe die dann eher so abgewunken und war so, geh weg. Genau, ich rede gerade. Es ist gerade, glaube ich, ein bisschen schwierig, mit mir ins Gespräch zu kommen. Aber wenn, dann darüber.
Ja. Warum ist es gerade schwierig, mit dir ins Gespräch zu kommen?
Ach, weil es meistens immer das gleiche Geschwafel ist, über das man sich unterhält. Und das ist einfach nur... Ich höre mir lieber ein Hörbuch an.
Dann habe ich, glaube ich, eine gute Frage, die ich dazu stellen kann. Welche Fragen von anderen Menschen machen dich müde oder nerven dich?
Wenn man ständig über Essen labert, dann bin ich immer so, boah, Leute, ey, schon wieder. Ist ja immer das Thema Essen und Ernährung. Finde ich ganz schlimm. Ich denke so, boah, ey, Leute... das langweilt mich richtig krass. Dann Politik langweilt mich auch total. Immer dieses, dieses Parteigerede und von der Zeitung abgelese und überhaupt nicht selber nachgedachte, so, ne? Wo ich so richtig checke, so, dass fast alle Menschen, mit denen ich mich so außerhalb meines Umfelds verarbeite, total durchmanipuliert sind von den Medien und gar nicht ihren eigenen Verstand anmachen. Ne? Mhm. So, genau, das langweilt mich total. Dieses Abgehate. Diese Nicht-Toleranz gegenüber den Dingen, ne? Was mich in letzter Zeit echt nervt, ist so, genau, dass Menschen so krass von den Medien manipuliert sind und gar nicht sehen, auf was für Lorbeerblättern wir sitzen, ne? Also, ich bin heute eine junge Frau, die ganz schön viele Möglichkeiten hat. So bis 1993 war das noch gar nicht möglich, alles. Und das sind Kämpfe von linken Menschen, die dafür gesorgt haben. Und wir können echt nur vom Gas runtergehen und auch uns mal ein bisschen entspannen und uns daran erfreuen. Und uns nicht von dieser Schwarzmalerei ständig so runterziehen lassen. Mhm. Ja.
Du hast vorhin auch schon mal gesagt, dass du eine emanzipierte Frau bist. Mhm. Was heißt das für dich?
Ich habe richtig guten Sex. Also in erster Linie das, ja. Ich habe richtig, richtig guten Sex und das ist für mich eine emanzipierte Frau.
Das heißt auch frei zu sein in deiner Sexualität?
Genau. Und frei zu sein in meiner Sexualität bedeutet, meine Sexualität zu leben. Genau. Das ist eigentlich so der größte Punkt.
Das heißt auch auszuleben?
Ja, ja. Klar. Mhm. Voll. Mhm. Genau. Und ansonsten... dass ich nicht abhängig bin von irgendeinem Mann. Mhm. Was ja, also auch sexuell nicht, weil das einfach nur reine Faulheit ist und Patriarchat, irgendwie sich abhängig von einem Mann zu machen. Weil solche weil kein Mensch auf dieser Welt die Sexualität, von der man sich so abhängig macht, von einem Mann, weil man meint, man braucht diese Geborgenheit und diese Intimität, die kann man mit jeder Person haben, wenn man sich mit Sexualität einmal ausgesetzt hat und dann sogar viel, viel schöner und besser so und weitaus intensiver und dann kein Abgerichte mehr nach dem Gusto des Patriarchats. Wo ja meine Bedürfnisbefriedigung überhaupt nicht im Vordergrund steht. Ne? Und die des Mannes steht zwar im Vordergrund, aber auch nur in einem bestimmten Kontext. Also auch nur ein ganz bestimmtes Bild davon. Trotzdem wird der Macker ganz schön befriedigt. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Und genau. Und das ist eigentlich so das größte Geschenk meiner Emanzipation, die ich bekomme. Ja. Und dann halt so klassische Sachen. Ne? Ich bin nicht abhängig von einem Dude. Ich mache mein eigenes Ding. Ich muss mich nicht abmagern, ich liebe meinen Körper so, wie er ist. Ich muss mich nicht schminken, ich muss auch nicht immer frisch geduscht sein. Ich muss einfach kein bestimmtes Bild mehr abgeben, um zu gefallen. So. Ich muss mich nicht adrett verhalten. Solche Sachen einfach. Ich muss diesem Ideal halt null entsprechen. So. Und ich bin... trotzdem genauso ein sehr attraktiver Mensch wie jemand anders auch. So, ich bin halt, bin nicht mehr in diesem Käfig. Und ich weiß auch, um mich hochzuarbeiten oder um Karriere zu machen, muss ich keine Fäuste einsetzen. So. Mhm. Genau.
Ja. Was wäre, wenn alles so bliebe, wie es jetzt ist?
Nee, das will ich noch nicht.
Ich bin warum? Noch nicht fertig. Warum und wo willst du hin?
Okay. Also ich bin super, super zufrieden mit dem, was ist, mit allem, weil ich mache einfach mein Ding. Und wo ich aber hin will, ist, das mehr zu sehen. Genau, das noch mehr sehen zu dürfen, was ich eigentlich alles tue. Mich auf intime Beziehungen einlassen. Genau.
Woran würdest du irgendwann merken, dass du dich mehr siehst?
Dass ich mich mehr sehe? Mhm. Oder du meinst jetzt auch die Dinge dann mehr zu sehen, ne? Es ist lustig, dass du es sagst, weil ja, letztendlich ist es ja sich selber mehr sehen, ne? Mhm. weil ich meinte ja gerade, ey, ich möchte mehr sehen, was ich alles schaffe. Woran ich das merke, ich stehe morgens auf und lächle. Mhm. Also ich stehe morgens auf und lächle und gehe abends ins Bett und lächle. Mhm.
Ja. Du hast es gerade noch mal genauer gemacht. Du hast gerade gesagt, ich möchte mehr schaffen. Was heißt denn für dich schaffen?
Schaffen heißt zum Beispiel das jetzt, was ich gesagt habe, ne? Mehr zu sehen, was ich alles habe. Mhm. Das würde ich gern schaffen. Und das ist ja, das ist Arbeit. Mhm. Das ist, das erfordert viel Engagement und Durchhaltevermögen. Das ist genauso Arbeit wie jede Lohnarbeit auch. Wenn man selber zum Ziel hat, von einer stilldepressiven Person zu einem lebensbejahenden und positiven Menschen zu werden, so, ne? Das erfordert einfach viel Engagement und Arbeit, so. Und genau, das ist Schaffen für mich.
Ja. Was glaubst du, sind die größten Stolpersteine auf dem Weg?
Die größten Stolpersteine auf dem Weg sind mit unter anderem die Menschen. Mhm. Weil wir echt in so einer... Also entweder leben wir in total... Also wir leben schon in... Also ich, mein Universum, ne, hat ganz viele sich selbst in die Opferrolle stürzende Menschen. Ne? Ich habe ja diese Angsterkrankung und ich bin ja so kaputt. Und natürlich haben wir das alle so. Ne? Aber ey, jetzt mach dich mal nicht zum Opfer. So. Mach dich doch einfach mal nicht zum Opfer. Mhm. Das ist das eine, was mir... Aber dafür gibt es ja ein Hörbücher und Bücher, wo man sich dann die Unterhaltungen aussuchen darf. Mhm. Und der andere Stolperstein ist natürlich meine Sucht. Mhm. Also ich selbst auch. Und... Ein anderer Stolperstein fällt mir jetzt auf Anhieb nicht so ein.
Ich möchte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen. Du hast Opferrolle gesagt. Kennst du diese Opferrolle? Mhm. Und wie hast du es geschafft, da rauszukommen? Mhm.
Ich kenne diese Opferrolle total. Also in meinem Fall auch aufgrund meiner Sozialisierung. Also weil ich halt als Frauenbild, also es wurde ein Frauenbild versucht, an mir zu züchtigen. Und genau, und aus dem Aspekt kenne ich diese Opferrolle halt. Ne? Ich bin so traumatisiert, ich habe irgendwie Gewalt erlebt. Es wird mir überall suggeriert, oh mein Gott, ist das krass, was dir passiert ist. Also, ne, also wenn du da rauskommst, dann bist du ja richtig stark und so. Und ne, also es ist ja ganz schlimm, was dir passiert ist, so. Und das ist halt eine maßgebliche Opferrolle, in die ich gesteckt werde, so auch von außen. Ne? Oh Gott, du arme Frau, du hast sexuelle und auch missbräuchliche Gewalt erlebt, du armes Mädchen, so, ne? Und der Täter wird aber nie als arm dargestellt oder beim Täter wird nicht gesagt, oh, guck mal, das ist dann das Arschloch, der ist mächtig, der ist stark und ich bin das Opfer. Und da dachte ich dann auch lange, ich bin Opfer meiner Traumatisierungen, aber das bin ich nicht. Das bin ich nicht.
Das klingt so ein bisschen, als hätte man dir diese Opferrolle übergestülpt.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich gerade so ein bisschen rausgehört, du darfst mich korrigieren, dass du ein Verständnis hast für den Täter oder die Täter.
Ja. Ja, natürlich habe ich ich kann es mir erklären und manchmal habe ich auch ein Verständnis, aber letzten Endes glaube ich trotzdem, es ist schwierig, die Schuldfrage ist echt schwierig. Ich halte mich raus mittlerweile aus der, um ehrlich zu sein. Und mein Verständnis oder Nichtverständnis schwankt auch immer wieder, je nach Tagesform.
Ja.
Genau, aber prinzipiell habe ich Verständnis dafür, klar. Ja.
Welche Erklärungen hast du?
Also eine meiner Erklärungen ist, wir haben mal in einem krass brutalster Form des Patriarchats gelebt und 100 Jahre ist es her, dass wir einen Krieg hinter uns haben. Ne? Und bis 89 noch standen hier Mauern und Cis-Männer wurden zu Soldaten erzogen und zu Gewalt erzogen. Und ist klar, dass ich dafür ein Verständnis habe, dass so Gewalttät, dass wenn... Es werden ja, so wie bei mir als Cis-Frau, ein beziehungsorientiertes etwas gezüchtigt wird. Ich spreche auch von Züchtigung, weil es ist nichts anderes als Züchtigung, diese Binaritäten. dann wird der Cis-Mann halt zu einem emotionslosen etwas erzogen, weil letzten Endes sind es ja die, die uns an der Front beschützen, ne, und in den Krieg gehen. Und das ist das, worauf unser System immer wieder basiert. Ne? Wir brauchen Leute an der Front, so auch heute noch, ne, weltweit. Und da sind die Rollen ganz klar verteilt und die Erziehungen sind ganz klar verteilt. Und natürlich habe ich da noch Verständnis für mein Gegenüber. So, ja. Genau.
Ja. Woran merkst du, dass du dich nach einer Veränderung sehnst?
Wenn ich ängstlich bin und traurig bin. Wenn ich traurig bin und ängstlich bin, dann weiß ich immer, okay, Veränderung. Hier ist jetzt Veränderung am Start. Mhm. Genau. Letzten Endes wachse ich halt tatsächlich nur aus der Scheiße heraus. So, ne? Also bei mir steckt meistens, also die Diamanten stecken bei mir halt echt in der Scheiße.
Das ist ein sehr, sehr schönes Bild, das du da gerade auf jeden Fall. Das ist, ja, ist ein bisschen unangenehm, wahrscheinlich da drinnen zu wühlen. Aber anscheinend findest du die.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also es ist auf jeden Fall mein Leben. Ja.
Ja. Was für ein Mensch möchtest du noch werden?
Was für ein Mensch ich noch werden möchte? Ich glaube, ich will einfach mehr meine coolen und entspannteren Anteile rauslassen.
Wie würde das aussehen?
So ein ständiges Wellereiten. Oder Surfen. Genau, aber so ein ständiges hohe Wellen. Hohe Wellen reiten und surfen, genau. Die Diamanten dürfen ruhig weiter in der Scheiße bleiben, aber meine Haltung darf sich dazu ein bisschen verändern, ne? Also.
Wie könnte das aussehen?
Naja, Gummihandschuhe anziehen.
Okay. Okay, also nicht mit dem Gesicht reinzustürzen.
Ja, genau. Also nicht mit dem Gesicht reinstürzen oder auch so, ich will das aber nicht und ich will da jetzt nicht rein. Und mittlerweile ist es ja schon so, dass ich denke, okay, komm, ne? Jetzt mach mal nicht so rum, da ist ja was Schönes drin, so lass es zu. Und noch cooler wäre es, wenn ich halt einfach wie in meinem Domina-Job auch, ne, mir einfach diese Latex-Handschuhe überziehe und zweimal schnibitze und dann so fertig. So, da sind sie wieder, ne? Genau. Ja. Weil ich als Mensch werde mich ja nicht verändern, das ist auch gut, so meine Haltung zu den. Ich denke eher, meine Haltung verändert sich zu den Dingen, als dass ich mich grundlegend als Charakter verändere oder so. Ich bin ich und ich bleibe ich. So, ne?
Also du glaubst, das, was du alles schon in dir hast, ist unveränderbar und du bleibst so, wie du bist, nur deine Haltung und deine Sichtweise auf die Dinge verändert sich.
Genau.
Und trotzdem hast du ja vorhin davon gesprochen, dass du lernst. Das klingt für mich schon auch ein bisschen danach, als würdest du etwas dazu bekommen.
Ist das so? Naja, neue Sichtweisen, ne? Also eine Sichtweise von mir war ja zum Beispiel, ich bin nicht gut genug. Das war eine Haltung von mir. Das war aber ich nicht. Was ich bin, ist, ich bin jederzeit gut genug, so wie ich bin. Und was sich verändern darf, ist meine Haltung.
Du hast gerade gesagt, das warst nicht du. Wer war das dann?
Menschen, die einmal erzählt haben, dass man nicht gut genug ist. Ne? Und das sind nicht nur die Eltern. Also,
wer ist das zum Beispiel noch? Was glaubst du?
Alle, die einen begleiten durchs Leben. Also, und maßgeblich natürlich auch als Kind ist man total formbar. Ne? Das, darüber müssen wir, also muss man heute gar nicht mehr debattieren. Aber ich kann nicht sagen, es waren nur meine Eltern, meine Tanten, meine Geschwister, meine Nachbarn, meine Lehrerin, die Bäckerverkäuferin von nebenan, bei der ich jeden Tag mein Hörnchen geholt habe. So, ne? Die haben mich alle mit sozialisiert. Genau. Ja.
Was macht das Leben für dich lebenswert?
Dass ich mache, worauf ich Bock habe. Genau. Dass ich mache, worauf ich Lust habe.
Das klingt ganz einfach. Und ich glaube aber, das ist tatsächlich auch so, Also ich merke das immer wieder, dass wir so Sätze sagen, wo ich denke, ach, das klingt total einfach. Ja, ich mache das, auf was ich Bock habe. Woher weiß ich, auf was ich Bock habe? Und woher weiß ich, dass ich das auch gerade tue, auf was ich Bock habe?
Ja.
Also wie ist das bei dir? Mhm.
Was war jetzt nochmal die Frage?
Woran merkst du, also worauf du Bock hast? Und woran stellst du fest, dass du das auch gerade wirklich tust? Ja. Manchmal tun wir ja Dinge und denken, ich habe da jetzt total Lust drauf. Und dann irgendwann merkt man, das Energielevel geht runter. Okay, warte mal, das ist vielleicht doch nicht die Tätigkeit, auf die ich jetzt Lust habe. Die saugt mir nur Energie aus.
Aber dafür muss ich es ja vorher erstmal probiert haben. Und da hatte ich ja Lust darauf. Ne?
Okay, also du probierst dich aus?
Genau, ich probiere mich aus, definitiv. Also ich mache jetzt diese zeitgenössische Tanzausbildung und da probiere ich mich aus. Ne? Das ist für mich Forschen. Mhm. Ist immer wieder ein Forschen. Und dann halt aber auch nicht rumheulen, wenn es nicht passt. Ne? Und einfach sagen, okay, es passt halt nicht, jetzt mache ich was anderes. So, ne? Und da spielt halt auch wieder mit ein, wie bin ich sozialisiert, ne? Wenn ich denke, mit 35 ist das Leben vorbei, was totaler Schwachsinn ist, weil, also bei mir ging es erst, ein neuer Lebensabschnitt ging mit 28 los, ne? Das ist ja eine ganz neue Area, die ich gerade betrete, so, ne? Mit viel mehr Bewusstheit und mit viel mehr, oh krass, ich bin bei mir, so, ne? Und nicht mehr dieses wahllose Scheiße, ich bin nur ein Haufen meiner Sozialisierung und eigentlich finde ich das kacke, aber ich nehme jetzt mal voll die Anti-Haltung an und bin nur noch ein wandelnder Autonomie-Abhängigkeitskonflikt und mehr nicht. Mhm. Ne? Und denke, das ist aber voll intellektuell und das ergibt total Sinn dabei. Indem ich halt probiere und forsche und schaue, was für mich ist. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei ist für mich wirklich zu checken, Zeit ist dabei wirklich relativ. Ich kann das alles immer machen, wann ich will, bis mir mein Schloss sagt, ich kann nicht mehr. Und dieses Schloss braucht ganz schön lange als der Jugendwahn da draußen.
Mhm. Also, kannst du sagen, was du mit Schloss meinst?
Mein Körper.
Dein Körper.
Genau.
Dein Schloss. Auch ein schönes Bild.
Mhm. Genau. Mhm.
Was hat dir so richtig Bock gemacht, was du als erstes ausprobiert hast? Und was war eine Scheißidee? Hast du ein Beispiel, ein ganz konkretes?
Nee, da gibt es noch nicht so viel. Mhm. Corona 1,5 Jahre, ne?
Na gut, aber das hast du jetzt nicht willentlich ausprobiert. Da wurdest du ja sozusagen reingeworfen oder wir alle wurden da reingeworfen.
Und deswegen konnte ich Dinge nicht ausprobieren, meine ich halt, okay. Ne? Weil diese Zeit halt einfach da war.
Ja.
Diese Tanzausbildung hätte ich da schon gemacht, ne? Ich hatte schon eine Performance-Ausbildung angefangen, musste die aber unterbrechen. Okay. Na, genau, also und dann bin ich auch wie ganz viele andere Menschen einfach in diesen Corona-Shit. Jetzt geht ja gar nichts mehr. Mhm. Kein Kontakt mehr zu niemandem. Mhm. Genau. Und gibt noch nichts, wo ich sagen kann. Frag mich in 2 Jahren nochmal.
Auf jeden Fall, das mache ich. Was würdest du einem Menschen oder allen Menschen empfehlen, einmal auszuprobieren?
Was würde ich allen Menschen empfehlen, einmal auszuprobieren? Analverkehr.
Okay, alles klar. Mhm. Gut, das würde ich dann so weitergeben.
Ja,
ja. Okay. Ich würde jetzt mal zu der Frage kommen, die deine Vorgängerin gestellt hat. Mhm. Sie hat gefragt, was hast du zu verlieren, wenn das, wovor du Angst hast, einmal genauer anschaust.
Was habe ich zu verlieren, wenn ich das, wovor ich Angst habe, einmal genauer anschaue? Mhm. Naja, wenn ich es nur anschaue, habe ich erstmal nichts zu verlieren.
Mhm. Was ist danach?
Dann sehe ich Konsequenzen. Mhm. Und die können halt sein, ist das jetzt auf eine Situation bezogen oder auf eine
Emotion? Das darfst du für dich, glaube ich, also Fragen sind ja immer so ein bisschen auch... ich stelle sie, das ist subjektiv und wie du sie hörst, ist ja auch wiederum subjektiv. Also ich glaube, da darfst du jetzt einfach gerade mal so ein bisschen für dich, was kommt da auf, so darfst du die auch beantworten.
Okay, also genau die Konsequenzen würde ich halt sehen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Raubüberfall vorhabe, ne? Und ich habe da ein bisschen Angst, dass ich erwischt werde dabei. Ja, dann schaue ich mir halt die Angst an, denke mir so, okay, die Lara... Guck mal, es besteht die Möglichkeit, dass du erwischt wirst und je nachdem, wie hoch die Geldsumme ist, die ich da klauen möchte,
gibt es halt auch eine gewisse Strafe dazu. Ja, und dann kann ich mich halt immer noch entscheiden, okay, will ich das oder will ich das nicht? Oder muss ich das jetzt einfach tun und durch die Angst hindurch? So, ne? Mhm.
Gibt es für dich etwas, wo du das gerade auf dich projizieren kannst? Diese Angst vielleicht vor Konsequenzen? Was könntest du dann verlieren, wenn du eine Konsequenz ziehst?
Also mit der Tanzausbildung, ne? Ich habe ja Angst, dass ich die nicht durchhalte körperlich. Mhm. Und genau, und die Konsequenz wäre halt, okay, dann ist das halt so. Mhm. Dann guckst du halt, was du machen kannst. Mhm. Und wenn es halt nicht geht, dann hast du es probiert. Mhm. Also ist auch relativ entspannt. Aber trotzdem ist diese Angst natürlich da und das darf sie auch. Mhm. Ja, dass ich nicht durchhalte, weil es ja schon sehr, sehr körperlich ist. Mhm. Ja.
Als letztes darfst du dir überlegen, welche Frage möchtest du meinem nächsten Gast stellen?
Gibt es etwas, das du eigentlich unbedingt sein lassen solltest, aber es trotzdem weiter tust?
Hm. Sehr schöne Frage. Hm. Wir haben mit der Frage begonnen und ich würde mit dieser Frage abschließen. Mhm. Wer bist du? Hm.
Ich bin ein Recovering Addict. Ich bin super intensiv, ständig auf der Suche und am Catchen nach einem Kick. Ich mag den Alltag nicht. Ich mag so unseren klassischen Alltag nicht. Darüber definiere ich mich auch, weil ich ganz viele Dinge tue, die untypisch und abgefahren sind. Und heute meinte erst eine Bekannte von mir, einfach aus dem Nichts, das fand ich total schön. Ey, weißt du, du bist voll die inspirierende Person. Und ich war so, boah, Alter, danke. Dann habe ich sie umarmt und mir kamen so Tränen. Das bin ich auf jeden Fall auch. Ich kann Menschen berühren.